Ja, wie gut ist es zu wissen, dass Gott höher ist, dass er größer ist, dass er weiter sieht als wir, weiter als die Umstände, dass er einen Blick darüber hinaus hat. Und das ist immer wieder gut, nach seinem Blick zu fragen, weil das unsere begrenzte Box doch einfach weitet und sprengt und einfach sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich soll ganz liebe Grüße von Werner ausrichten. Werner ist heute bei der Verabschiedung vom Waldermund, dem Pastor aus Speyer, der geht in Rente und da ist heute ein großer Verabschiedungsgottesdienst. Genau, und ich freue mich, dass ihr mit mir hier seid. Mein Name ist Katharina, für die, die mich nicht kennen, und ich freue mich, ein paar Gedanken teilen zu dürfen mit euch zu unserer aktuellen Predigtreihe über den Jakobusbrief, Glaube trifft Leben. Und ich merke gerade, ich stehe falsch, für, dass ihr das versteht. Wir fangen an, die Predigten auch zu filmen, dass wir die zukünftig auch bei YouTube veröffentlichen können. Und ich hatte vorhin ausgemacht, ich stelle mich auf diese Seite. Genau, jetzt stand ich genau verkehrt. Genau, jetzt richtig. Ja, ich würde gerne anfangen mit was, was ich erlebt habe, was mich einfach gefreut hat. Wir sind ja in unserem Jüngerschaftsprogramm Step Out. Und da geht es darum, Gottes Gegenwart zu suchen im Alltag, Gottes Stimme immer besser zu hören, durch das Lesen der Bibel, aber auch durch Impulse vom Heiligen Geist, unsere Geschichte mit anderen zu teilen. Und ich dachte, ich erzähle euch einfach eine Sache, die ich erlebt habe, und zwar in Bezug auf wir sollten einen Text lesen und dann einfach bitten, dass Gott durch einen Aspekt dadurch in unser Leben und ganz konkret in vielleicht die Situation oder in eine Frage spricht, die wir haben. Und dann war es so, dass, also seit ich denken kann, unterstützen wir Menschen in der Mission und die im Dienst sind. Und dann kam eine Anfrage von einer Familie aus Indien, die ich damals auf einem Missionseinsatz kennengelernt habe, und sie haben gesagt, der Lockdown hat sie sehr hart getroffen und sie sind beide arbeitslos und bitten, ob Unterstützung möglich wäre für die schulische Ausbildung der Kinder, dass die weiter zur Schule gehen können. Und wie das so ist, da ist mein Herz eigentlich, aber wie dann die Anfrage so konkret wird, habe ich gemerkt, okay, das jetzt auch noch. Und ich habe gemerkt, wie ich so, genau. Und dann habe ich den Text gelesen, Jakobus 2, Vers 15, und da geht es dann genau darum, dass es den Text ist, wozu ich auch in Angedacht schon gemacht habe, wenn jemand kommt und sagt, ich habe nichts zu essen und ich habe keine Kleider. Was nützt es ihm, wenn du sagst, ich wünsche dir, dass du es hättest, wenn du ihm helfen könntest und es nicht tust? Und es war so für mich, okay Gott, ich habe verstanden. Du hast da reingesprochen in die Frage, die ich gerade bewegt habe, und habe mich dann entschieden, das auch zu machen. Und finde es einfach so schön, weil ich immer wieder erleben darf, Gott spricht. Wenn wir offene Ohren, offene Herzen haben, wenn wir ihn bitten, durch sein Wort zu uns zu reden, wenn wir ihn bitten, uns Impulse seines Geistes zu schenken, er tut das und er liebt, zu uns zu reden, und er liebt, mit uns über Dinge zu sprechen und uns dadurch auch beweglich zu machen. Unser Thema heute ist göttliche Weisheit. Wir sind im Jakobusbrief, Glaube trifft Leben, und ich möchte gerne den Text lesen aus Jakobus 3, die Verse 12 bis 18. Da heißt es: Wahre Weisheit kommt von Gott. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und für die, die Frieden, Entschuldigung. Und für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann: Gerechtigkeit. Mittlerweile gefallen mir die klaren Worte vom Jakobus richtig gut. Jakobus hinterfragt sehr deutlich unsere Motive, unsere inneren Beweggründe und hält uns immer mal wieder einen Spiegel vor, in den es sich lohnt, hineinzuschauen. Er sagt, Weisheit ist nicht Wissen. Weisheit zeigt sich in deinem Verhalten. Weisheit definiert er als etwas, das sich in einem vorbildlichen Lebensstil ausdrückt. Wenn du meinst, klug zu sein, wenn du meinst, Gottes Wege zu verstehen, dann ist die Messlatte dafür, dass sich das durch deine guten Taten zeigen muss. Es muss sichtbar werden, sonst lügst du dir selbst in die Tasche. Wenn du behauptest, weise zu sein, lässt dich aber von den falschen Motiven leiten, dann bist du vorbei an dem, was Gott möchte. Er spricht dann davon, dass es unterschiedliche Arten von Weisheit gibt. Manches wirkt für uns vielleicht weise, aber die Bibel sagt, da gibt es auch einen menschlichen, einen irdischen und sogar einen teuflischen Ursprung. Und die Auswirkungen, die diese Weisheit haben, sind schlussendlich nicht zufriedenstellender. Sie werden dich auch nicht an ein gutes Ziel bringen, sondern sie haben eine zerstörerische Auswirkung auf dein Leben. Und mein erster Punkt ist, auf den Mittelpunkt kommt es an. Irdische, menschliche und teuflische Weisheit, die hören sich im ersten Moment oft gut an. Sie hören sich logisch an, so als würden sie unser Leben wirklich bereichern. Und eines so der Top-Themen unserer Zeit ist ja Selbstverwirklichung. Und das hört sich im ersten Moment ja auch richtig gut an. Verwirkliche dich selbst, lebe deine Träume, schöpfe dein Potenzial aus. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube total, dass es wichtig ist, dass wir uns entwickeln, dass wir uns entfalten, dass wir unsere Gaben und Talente einsetzen sollen, aber nicht Selbstverwirklichung um jeden Preis. Es gibt Dinge, die sind wichtiger. Und ich habe mal ein bisschen geschaut so zu diesen Themen Selbstverwirklichung und bin auf ganz interessante Seiten gestoßen. Da gab es zum Beispiel Selbstbewusstsein stärken, hört sich ja gut an, warum es sich lohnt, egoistisch zu sein. Tipps für den Alltag. Ich bin auf Seiten gestoßen, kümmere dich um das Wesentliche, dich selbst. Ich bin auf die Karrierebibel gestoßen, Selbstverwirklichung, der Weg zu einem erfüllten Leben. Dinge, die uns als klug suggeriert werden, sind, du bist schlau, wenn du dich vor allem um dich selbst kümmerst, schau, dass du nicht zu kurz kommst. Wenn es nicht gelingt, dann setz ruhig die Ellenbogen ein, Hauptsache, du kommst mit dem, was du möchtest, zum Ziel. Wenn du nicht immer die Wahrheit sagst, ist auch nicht so schlimm, vielleicht kannst du dadurch mehr für dich rausholen. Was der andere hat, solltest du auch haben, weil nur dann kannst du wirklich glücklich sein. Die Weisheit der Welt sagt uns, wir sind das Wichtige, es geht zuerst und am allerwichtigsten um mich und um meine Bedürfnisse. Und dieses Denken macht ja auch für uns Christen nicht halt. Ne? Wir sind davon auch geprägt. So, dieser lustige Spruch heißt ja, ich, mich, meiner, mir, komm her, segne doch uns vier. Ja? Und was sich lustig anhört, ist in Wirklichkeit leider nicht so lustig. Und ich übersetze mal solche Gedanken. Ganz oft geht es so, wo werden meine Bedürfnisse am besten bedient? In welchem Gottesdienst gefällt es mir am besten? Wo ist die Musik für mich die schönste? Wo sprechen die Predigten mich am meisten an? Statt sich vielleicht mal zu fragen, wo möchte Gott mich haben? Wo darf ich mich einsetzen mit dem, was ich an Gaben und Talenten mitbringe? Wo kann ich einen Beitrag leisten, dass Gemeinde gebaut wird, dass Reich Gottes gebaut wird? Ist eine ganz andere Herangehensweise an die Sache. Und ich habe mich dann erinnert, dass im Geometrieunterricht es mit dem Zirkel ja so ist. Ne? Bevor man mit dem Zirkel einen Kreis ziehen kann, muss man den Mittelpunkt bestimmen. Und dann setzt man dort die Spitze an und zieht den Kreis drumherum. Und ich glaube, dass das in unserem Leben ganz ähnlich ist. Diese Kreise, die können wir wie diesen Einfluss oder die Auswirkung sehen, die unser Leben auf andere Menschen hat. Die Kreise, die wir mit unserem Leben ziehen, also den Einfluss und die Auswirkung, die sie haben, hängen ganz entscheidend von dem Mittelpunkt ab, den wir wählen. Wer oder was der Mittelpunkt unseres Lebens ist, beeinflusst also auch unser Verhalten. Und wenn ich mich selbst und meine Bedürfnisse und meine Selbstverwirklichung zum Mittelpunkt meines Lebens mache, dann verfolge ich in erster Linie meine Ziele und meine Pläne. Und dann wird sich alles andere dem unterordnen. Jesus aber sagt was ganz anderes. Er sagt in Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder in Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Ist eine ganz andere Herangehensweise. Es geht bei dem einen darum, dass ich der Mittelpunkt allem bin, was wichtig ist. Und bei dem anderen geht es darum, dass Jesus im Mittelpunkt meines Lebens ist. Und wenn Jesus im Mittelpunkt meines Lebens ist, meint es nicht nur, dass ich Sonntag das Lied singe, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sondern das bedeutet, dass ich ihn wirklich zum Mittelpunkt in allem mache. Dass ich zuerst frage, Jesus, was ist dir wichtig? Was ist auf deinem Herzen? Ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte von dir her zu anderen leben. Und dann werden die Auswirkungen, die Kreise, die dieser Zirkel malt, ganz andere sein, wie wenn wir selbst im Zentrum sind. Sind wir der Mittelpunkt, ist es leicht, dass unser Verhalten abrutscht ins Egoistische, ins Wo kriege ich genug für mich? Ist unser Leben aber Jesus zentriert, ist er der Mittelpunkt, dann wird das auch in unserem Verhalten sichtbar werden. Und unsere Mitmenschen werden das mitkriegen, weil wir zum Segen für sie sind. Reifes Christsein zeichnet sich dadurch aus, dass wir wissen, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern dass Jesus im Mittelpunkt ist, dass es um ihn geht, dass es um ein größeres Ziel geht, dass es um seine Ziele geht und immer auch um den anderen. Und Dietrich Bonhoeffer hat es ja mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, sonst verfehlt sie den Grundauftrag Gottes. Und so ist mein zweiter Punkt, welche Weisheit wählst du? In Vers 15 heißt, denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Neid, Selbstsucht, Eifersucht, sich nicht sagen lassen. Das alles sind Eigenschaften und Haltungen, die menschlich, irdisch, ja, der Text sagt, sogar teuflischen Ursprungs sind. Sie kommen nicht von Gott und sie haben eine zerstörerische Auswirkung auf unser Leben und die Menschen in unserem Umfeld, so verlockend sie sich manchmal auch anhören können. Lass uns die Eigenschaften mal kurz betrachten. Neid. Neid ist eine tiefe und emotionale Unzufriedenheit damit, dass jemand anderes was hat, was ich meine, dass ich es haben sollte. Neidgefühle entstehen, wenn wir uns mit anderen vergleichen und glauben, benachteiligt worden zu sein. Wenn ich glaube, ich komme zu kurz. Und interessant ist, dass jeder weiß, dass Neid nichts Gutes ist. Es fühlt sich keinen Moment gut an, neidisch zu sein. Und trotzdem tendieren wir alle dazu, uns zu vergleichen und neidisch zu sein. Ja, ist gar nicht schwer. Und ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass wir lernen, uns vergleichen zu können mit Menschen, uns für sie zu freuen, wenn sie erfolgreich sind und uns dadurch nicht selbst herabzusetzen. Ja, es zu lernen, zu sagen, toll, was der andere geleistet hat, ich freue mich mit ihm, aber das bedeutet nicht, dass ich mich dadurch schlechter fühlen muss oder dass ich dadurch schlechter bin, sondern ich glaube, dass man dahin kommen kann, das wirklich zu lernen. Eifersucht ist eine schmerzhafte Emotion, die oft innerhalb von Beziehungen entstehen kann, wenn man empfindet, die Zuneigung, die Liebe, die Anerkennung von einer Person, die einem wichtig ist, wird nicht einem selbst zugewendet, sondern eben einer anderen Person. Und damit einher geht oft ein schlechtes Selbstwertgefühl, oft auch eine Versagens- oder eine Verlustangst. Also was ist, wenn die Person sich von mir abwendet? Und dann macht man alles dafür und oft halt auch nicht gute Dinge, um die Aufmerksamkeit der Person zurückzugewinnen. Johannes Hattel hat gerade einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Eifersucht gemacht. Wenn du merkst, es ist ein Thema, wo du mit zu kämpfen hast, lade ich dich herzlich ein, diesen Vortrag einfach mal anzuschauen. Dann spricht der Text von Selbstsucht, meint ja dasselbe wie Egoismus. Es geht einer Person letztlich nur um sich selbst, um die eigenen Interessen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Vorteile. Und selbstsüchtiger Ehrgeiz, Ehrgeiz an sich ist ja nichts Verkehrtes. Das bedeutet, ich möchte gut sein in dem, was ich tue. Aber ich glaube, dass der Grat sehr schmal ist, dass das abrutscht in ein Und wenn ich es mit allen Mitteln, also wenn ich es nicht kriege, versuche ich es eben mit allen Mitteln. Dann fahre ich die Ellenbogen aus, dann schade ich auch anderen, um ans Ziel zu kommen. Und ich habe mich erinnert, dass David Toni, das ist der Gründer von diesem Modelabel Love Your Neighbor aus der Schweiz, der war als junger Mann sehr erfolgreich im Marketing-Business, hat als junger Mann schon viel Geld verdient, tolles Auto gefahren, großes Haus gehabt. Und er hat gesagt, irgendwann hat er gemerkt, es gab einen Punkt, wo er gesagt hat, in diesem Umfeld weiterzuarbeiten, wo jeder mit dem Ellenbogen gegen den anderen und jeder will besser dastehen und geht dafür über Leichen. Wenn er in diesem Umfeld bleibt, wird ihn das mit Dauer krank machen. Und dann hat er sich entschieden, eben da Abstand von zu nehmen und hat Gott gefragt, was möchtest du mit meinem Leben? Und dann hat er eben dieses, kam er auf dieses Modelabel, hat es gegründet, die machen sehr nachhaltige, aber auch sehr teure Kleider und ist auch damit sehr erfolgreich geworden. So, Selbstverwirklichung eben nicht um jeden Preis. Nicht, dass du krank wirst, dass es dir schlecht geht, dass es Menschen schlecht geht. Sich nichts sagen lassen. Ich weiß es besser, ich habe recht, du hast mir nichts zu sagen. Auch die Pastoren und Leiter haben mir nichts mehr zu sagen. Ist schon was, was unsere Zeit auch sehr prägt. Ich weiß es besser und niemand hat mir reinzureden. Wenn ich aber in die Bibel schaue, sehe ich ganz andere Themen. Da sehe ich Themen wie sich etwas sagen lassen, sich auch mal unterordnen können, selbst unter was, was ich vielleicht anders sehe. Ich glaube, dass Gott so eine Haltung immer auch segnet. Und ich will uns einladen, ein Leben zu leben, das Gottes Segen bringt in unser Leben. Und in Vers 16 heißt es dann, denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Das Wort, auf den mein Augenmerk direkt kam, war das Beherrschen. Da, wo Dinge herrschen, da, wo Dinge Macht über jemand ausüben, da, wo sie die Oberhand gewinnen, da, wo sie beherrschen, da passiert etwas Negatives. Ich glaube, dass es ganz natürlich und ganz menschlich ist, dass wir mit solchen Gefühlen und inneren Auseinandersetzungen konfrontiert sein werden. Das gehört zum Leben dazu, das wird nicht ausbleiben. Aber die entscheidende Frage ist, was herrscht? Was beherrscht mich oder wer herrscht über meine Gedanken? Wer herrscht über meine Gefühle? Was tue ich, wenn ich merke, dass solche Dinge in meinem Inneren sich anfangen zu entwickeln? Und ich glaube, dass wir den Heiligen Geist bitten können, dass er uns hilft, wenn wir merken, dass sowas aufkommt, es direkt anzugehen und dem keinen Raum in unserem Herzen, in unserem Denken und in unserem Handeln zu geben. Und ich will da ganz ehrlich sein, ich habe gerade die Tage wieder ein eigenes Beispiel bemerkt, da ich folge auf Instagram einer jungen Frau, die hat einen ähnlichen Dienst wie ich, einen ähnlichen Schwerpunkt wie ich und jetzt habe ich gesehen, die wurde wo eingeladen, da würde ich auch mal gern sprechen. Und dann habe ich gemerkt, oh, und dann bin ich mal wieder drauf und habe gesehen, oh, die hat so 6000 Follower, die ihr da folgen. Da bin ich auf meinen Account, habe gesehen, so 300 ein paar zerquetschte. Nicht, dass ich das aktiv mache, aber ich habe gemerkt, es hat angefangen, was mit mir zu machen. Und ich habe gedacht, folge ich der weiter oder nicht, so als ob die das merken würde. Und ich habe gemerkt, nein, da musst du von Anfang an einen Riegel vorschieben. Nicht neidisch zu sein, nicht zu gucken, dich nicht zu vergleichen, die weiter gut zu finden, ihren Dienst zu segnen, gut über sie zu sprechen und nicht zulassen, dass ein Vergleichen etwas Negatives in meinem Denken und meinem Leben zum Vorschein bringt. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Das kann ja ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Es gibt so vieles, auf was man neidisch sein kann, worauf man eifersüchtig sein kann bei anderen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir merken, solche Dinge sind da, dass wir es uns ehrlich eingestehen und dass wir es ganz bewusst angehen, das von uns weisen, Gott um Vergebung bitten und einfach unsere Haltung da wieder neu verändern. Weil, wenn wir uns von diesen Dingen beherrschen lassen, dann haben sie eine zerstörerische Auswirkung und sie bewirken alle möglichen schlechten Taten, sagt der Text. Auf lange Sicht macht es unser Leben eben nicht besser, sondern es zerstört Beziehungen. Beziehungen zu Menschen und Beziehungen zu Gott. Dinge werden negativ beeinflusst. Letztlich wurzeln Neid, Eifersucht und Selbstsucht immer ein Stück auch im Unglauben und Misstrauen Gott gegenüber. Weil wir letztlich sagen, Gott, du liebst jemand anderes mehr, du kümmerst dich um jemand besser, ich komme zu kurz, du versorgst mich nicht gut, deswegen muss ich selbst für mich sorgen. Wenn wir uns vergleichen und das Gefühl von Neid, Eifersucht und Selbstsucht in uns aufkommt, wenn wir automatisch anfangen, in Konkurrenz mit dem anderen zu treten. Wir versuchen, die Schwächen des anderen zu finden, versuchen, sie aufzuzeigen, damit wir uns selbst besser und überlegener fühlen. Und das beginnt einfach alles kaputt zu machen und zu vergiften. Und diese vermeintlichen Weisheiten oder Haltungen kommen eben oft auch klug daher. Gut verpackt, sodass man denkt, hey, wenn ich da Acht drauf habe, dann fahre ich wirklich besser. Und schlussendlich sagt der Text, es ist genau umgekehrt. Die haben keine gute Auswirkung, sie bringen Zerstörung mit sich. Und dann heißt ab Vers 17, dass Gottes Weisheit sich in ganz anderen Dingen zeigt. Da heißt es aber, die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht Frieden, sie ist freundlich, sie ist bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Und für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann, Gerechtigkeit. Ja, Weisheit, die von Gott kommt, zeichnet sich in dem, was Jakobus hier schreibt, durch diese Aspekte aus. Dass sie rein ist, meint in ihrer Motivation sauber, in dem, was sie an Gutem bewirken möchte. Weisheit von Gott sucht Frieden und stiftet Frieden. Nicht Unruhe, nicht Streit, nicht Verzweiflung, nicht Zwiespalt. Weisheit von Gott zeichnet sich aus durch Freundlichkeit. Weisheit von Gott zeichnet sich aus, dass wir bereit sind, auch mal nachgeben zu können, nicht immer Recht haben zu müssen, sich entschuldigen zu können, wenn man merkt, da ist was nicht gut gelaufen. Weisheit von Gott bewirkt Barmherzigkeit. Sie öffnet unser Herz für die Not von anderen und zeigt sich in guten Taten. Weisheit von Gott ist unparteiisch und sie ist aufrichtig. Das meint ehrlich und authentisch. Und als Frucht bringt sie Gottes Gerechtigkeit hervor. Das ist doch stark. Und ich möchte uns ermutigen, diese Weisheit Gottes immer wieder zu wählen für unser Leben. Genau hinzuschauen, was verpackt sich im ersten Augenblick vielleicht nur als Weisheit und was ist wirkliche Weisheit. Ich möchte beten und ich wünsche uns, dass wir Jesus wirklich zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Ich bete, dass der Heilige Geist uns überführt, wo wir uns selbst zum Zentrum gemacht haben, wo unsere eigenen Wünsche, eigene Vorstellungen, eigene Bedürfnisse im Vordergrund standen. Ich möchte beten, dass Gott uns zeigt, wo wir vielleicht neidisch, eifersüchtig waren, selbstsüchtig waren und dass er uns hilft, es loszulassen und abzugeben, um uns neu ausrichten zu lassen, dass wir Jesus-zentriert leben und es immer wieder wählen, seine Weisheit, uns mit seiner Weisheit zu füllen. Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du mit all unseren menschlichen Regungen auch vertraut bist. Und ich möchte einfach beten, dass du zeigst, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die dich nicht ehren. Und ich möchte beten, dass wir sie zu dir bringen. Und danke, dass du ein Gott bist, der sagt, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dass du treu und gerecht bist und dass du uns alle Schuld vergibst. Jesus, und ich möchte beten, dass du uns hilfst, Dinge loszulassen, die nicht gut sind für unser Leben. Und ich bete, dass du uns immer wieder füllst mit deiner Perspektive und mit deiner Weisheit. Danke, Jesus, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir erlöst werden können, auch von aller Schuld und von allem, was von uns trennt, uns von dir trennt. Ich danke dir dafür. Amen.